Klar denken, mental stark sein, Neues wagen.
Wir machen positive Psychologie hörbar, fundiert, ehrlich und inspirierend.
Willkommen bei Positive Perspektiven. Heute nehmen wir eine spezielle Folge auf. Melanie erzählt aus ihrer eigenen Geschichte, wie sie schon resilient war, bevor sie überhaupt wusste, was Resilienz ist. Welche Haltung es bedarf, wenn das Leben plötzlich wankt. Und was passiert, wenn man dann an seine eigene Grenze stößt.
In unserem Gespräch werfen wir einen Blick darauf, wie Resilienz wissenschaftlich begründet ist und wie sie erlernbar wird, Stück für Stück, in jeder Lebensphase. Wir sprechen über Faktoren wie Selbstwirksamkeit, soziale Unterstützung oder Optimismus und darüber, wie Lachen, Akzeptanz und Dankbarkeit helfen. Außerdem konkrete Übungen und Impulse für dich, um selbst resilienter zu werden.
Hi Melanie.
Hallo Marjana.
Da sind wir wieder und heute bist du in ganz besonderer Rolle, weil bist du heute da nicht nur als Co-Produzentin von unserem Podcast, nur zusätzlich oder gleichzeitig als Expertin zum Thema Resilienz. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung in unseren eigenen Podcast.
Ja, sehr gerne, meine Liebe. Ich freue mich sehr und wir haben fast vor der Aufnahme angefangen, darüber zu sprechen. Und ich habe dich gefragt, ob die Resilienz deiner Meinung nach gerade zu kurz in die Gesellschaft kommt, ob es ein bisschen eingeschlafen ist. Und da hast du mir darauf eine interessante Antwort gegeben. Möchtest du das nochmal wiederholen?
Das kann ich sehr gerne nochmal wiederholen, weil in meiner Wahrnehmung ist Resilienz eigentlich eher momentan ein Trend in der Gesellschaft, was leider aus meiner Auffassung dazu führt, dass die Wissenschaftlichkeit und die Souveränität von Resilienz dadurch auch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird und es so ein, wie so ein Buzzword wird, was jeder mal benutzt haben möchte und wo jeder eine Meinung dazu hat und wo dann aber die eigentliche Hintergründe zur Resilienz so ein bisschen verloren gehen, was ich sehr schade finde.
Mhm. Das stimmt. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe zum ersten Mal mit dem Wort Resilienz während meines Studiums ins Kontakt gekommen. Ich habe Umweltschutz studiert und wir haben auch Materiallehre gehabt. Und da kommt eben Resilienz. Es ging darum, dass die Materialien nach einer mechanischen, physischen oder chemischen Einflüsse, die kommen wieder zu ursprünglichen Stand. Also genau. Und das war für mich Resilienz. Und eben vor ein paar Jahren habe ich das auch so nicht in dem Kontext gehört. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, also das ist die Resilienz, diese menschliche Resilienz. Und genau, das wäre jetzt gleich ein guter Einstieg oder gute erste Frage. Ist die Resilienz für Menschen auch so gedacht, dass wir was erleben, was uns unseres Leben durchschüttet und dann kommen wir wieder in diese Ausgangssituation ohne Schaden sozusagen? Oder wie kann man das erklären? Was ist Resilienz in dem Sinn?
Ja, also das wurde eine Zeit lang auch mal so veröffentlicht, dass, ne, also diese physikalische Definition von Resilienz, also von Materialwiderstandsfähigkeit, übertragen wurde in die Psychologie. Inzwischen weiß man aber, dass eben, wenn wir über Entwicklungspsychologie sprechen, dass es da eher darum geht, dass Resilienz ja ein Anpassungsprozess, ein dynamischer Anpassungsprozess ist an widrige Lebensumstände und dass wir Menschen in der Lage sind, wenn wir nicht in unsere bisherige Situation zurückkehren zu können, uns an eine neue Situation dann auch anzupassen und das dann eben, ne, was das Material ja letzten Endes nicht macht, also ne, zum Beispiel bei einer Feder, bei einer Sprungfeder würde es ja dann irgendwann zur Materialermüdung kommen und zum Brechen und das ist halt bei Menschen ein bisschen anders, nämlich, dass wir durchaus in der Lage sind, uns neuen Lebensumständen oder auch widrigen Lebensumständen anzupassen und uns eher so ein bisschen zu verhalten wie ein Bambus. Ich finde den Vergleich mit dem Bambus immer sehr passend, der fest verwurzelt ist in der Erde. Und selbst wenn ein Sturm kommt und die oberen Diele und Blätter sich fast waagrecht legen in den Sturm, wird er nach dem Sturm eben wieder sich aufrichten und wird sich dieser neuen Situation ja dann angepasst haben.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen mit dem Bambus, weil wir hatten nämlich vor ein paar Jahren im Garten eine große Aktion, wo der Holger Bambus bekämpfen wollte und er ist fast zu Fundamenten von unserem Haus gekommen, um daran anzukommen, also ganz, ganz heftige Pflanze, das stimmt, und hartnäckige auch.
Bambus, hast du länger was davon? Also wenn jemand gerade plant, einen Bambus in den Garten zu pflanzen, dann denkt unbedingt an diese sogenannte Wurzelsperre, weil sonst habt ihr den Bambus irgendwann überall.
Ja, das bestätige ich wirklich. Ich kann auch Fotos einfügen, wie das ausgeschaut hat. Aber okay, wir wollen jetzt nicht an dem Bambus hängen bleiben. Also das, was du gesagt hast, das heißt, wir Menschen haben diese Fähigkeit, uns anzupassen zu einer Situation. Und wie ist das im Endeffekt? Ist das so, dass wir das irgendwie bewusst beeinflussen oder das passiert einfach? Ist Resilienz was im Hintergrund läuft oder ist das ein Werkzeug, der uns als Menschen zur Verfügung steht, wenn wir was Herausforderndes im Leben haben?
Jetzt kommt die überraschende Antwort. Es ist beides.
Okay.
Also es ist durchaus etwas, was bei uns im Hintergrund vielleicht sogar unbewusst abläuft und was oftmals auch dazu führt, dass es übrigens Menschen gibt, die sagen, ich bin überhaupt gar nicht resilient und meistens sich dann im weiteren Gespräch herausstellt, dass sie sich einfach mit ihrer eigenen Resilienz noch nie beschäftigt haben und durchaus unbewusst ablaufende Mechanismen haben, die ihnen helfen, resilient zu sein. Und es gibt natürlich auch die Variante, dass ich mich sehr bewusst mit Themen beschäftigt habe und sehr bewusst diese Methoden und Tools umsetzen kann, um meine eigene Resilienz zu stärken, wenn ich in eine schwierige Situation zum Beispiel komme.
Das habe ich schon vorher von dir gehört, dass bei dir auch so ein bisschen ähnliche Situation war, dass du nicht mal wusstest, dass du resilient bist. Wie war das denn? In welcher Situation möchtest du das mit uns teilen?
Ja, das kann ich teilen. Und zwar ist es so, dass meine ersten Lebensjahre vielleicht nicht so unproblematisch waren, wie wir sie uns wünschen würden. Und es mehrere Situationen gab, die herausfordernd waren für mich, die vielleicht für mich als Kind in dem Moment auch so einen bedrohlichen Charakter hatten, weil sie an meiner Lebensstabilität gerüttelt haben. Und ich offensichtlich einen Mechanismus für mich hatte, damit umzugehen, ohne überhaupt zu wissen, dass es Resilienz gibt und was Resilienz eigentlich ist, eben sehr lösungsorientiert immer unterwegs war und sehr optimistisch oder vielmehr hoffnungsvoll unterwegs war, immer mit diesem festen Glauben daran, dass es gut werden wird. Und das war oft komisch, also ne, wenn man sich das vorstellt, wir reden hier gerade über die 70er und 80er Jahre im letzten Jahrtausend und viele fanden das auch merkwürdig, dass so ein Kind, was ich ja damals war, auch so sich schon äußert und so daherkommt und auch sagt, das wird schon alles gut werden und erst später, als ich dann Resilienz als Begriff kennengelernt habe und mich angefangen habe, über Resilienz zu informieren, habe ich festgestellt, oh, warte mal, auch so diese Selbstwirksamkeit zum Beispiel für sich zu nutzen, das sind ja Resilienzfaktoren, die ich da eingesetzt habe, ohne dass ich eben wusste, dass ich sie einsetze. Es ist eher intuitiv passiert und Das ist auch etwas, was bei vielen Menschen so passiert, dass sie intuitiv ihre eigene Resilienz nutzen, wenn sie eben in herausfordernde Situationen kommen oder wenn sie auch in handfeste Krisen geraten.
Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dieser Begriff Resilienz und intuitiv resilient zu sein. Ich glaube, das ist Mehrheit von Menschen, die tatsächlich so handelt. Ich habe jetzt in deiner Geschichte ein bisschen rausgehört, dass Resilienz auch sehr viel mit Charakterstärken zu tun hat.
Ja, wenn wir es in die positive Psychologie übertragen, dann hat es sehr viel mit unseren Charakterstärken zu tun. Und die helfen uns natürlich auch, resilient zu sein. Also die sind ein Teil von, oder die können ein Teil von Resilienz sein, weshalb wir beide ja auch sehr gerne mit den Charakterstärken nicht nur für uns arbeiten, sondern auch für andere, weil damit habe ich auch etwas ja Handfestes in der Hand als zum Beispiel Coaching-Klient, an dem ich mich orientieren kann und was mir durchaus ja auch bekannt ist, weil wenn mich jemand fragt im Zusammenhang mit der Arbeit an Charakterstärken, was auf gar keinen Fall ich bereit wäre aufzugeben, weil es so sehr in meinem Leben fehlen würde, dass es mich mehr beeinträchtigt, als dass es mir nützt, dann können die Menschen was damit anfangen. Wenn ich sie allerdings nach ihren Resilienzfaktoren frage, dann sehe ich meistens überraschte und fragende Blicke.
Also tatsächlich Auseinandersetzung mit eigener Stärke wäre so erster Step zu Resilienz. Wir werden später auch noch ein paar andere Interventionen bzw. Übungen hier auch nennen. Aber das wäre jetzt so spontanes Impuls, das gleich mitzunehmen, um irgendwie auf so einen Merkzettel gedanklich abzulegen. Also Resilienz und Charakterstärke, die gehören zusammen. Und umso schneller wir uns mit unseren Stärken beschäftigen, desto mehr hilft uns das, in herausfordernden Situationen resilienter zu sein. Und wenn wir jetzt unsere Resilienz anschauen, es gibt doch so Resilienzfaktoren in die Wissenschaft, in der Wissenschaft. Möchtest du die auch kurz vorstellen?
Ja, also es gibt ja unterschiedliche Resilienzmodelle tatsächlich, aber worüber sich alle Resilienzmodelle immer wieder einig sind, ist oder sind die Resilienzfaktoren, die primär zu betrachten sind. Und da sind auf jeden Fall Optimismus und Akzeptanz ganz große Themen, aber eben auch Selbstwirksamkeit, Sinnfindung und soziale Netzwerke, also soziale Unterstützung. Und wenn wir uns die jetzt angucken, die ich aufgezählt habe, dann kommt uns direkt wahrscheinlich das Perma-Modell so aus der Box gehüpft und winkt und sagt, hallo, das kenne ich doch irgendwoher, weil wir das wiederfinden eben im Perma-Modell von Martin Seligman, der sich mit Sicherheit auch mit Resilienz sehr intensiv beschäftigt hat.
Das stimmt, ich habe schon so ein kleines Männchen gesehen mit so Cappy. Ich bin Perma, hallo, ich bin wieder da. Ja, also wie ihr hört, unsere liebe Zuhörer, von Perma kommen wir überhaupt nicht weg. Das alles dreht sich irgendwie um dieses Konzept und auch Resilienz hat da was Gemeinsames, was auch schön ist, weil so verständlich wie Perma ist, glaube ich, gibt es in Wissenschaft wenige Punkte, die so leicht zum Aufnehmen sind von uns allen.
Also bei der Resilienzforschung gibt es dann meistens noch drei weitere Faktoren, nämlich Lösungsorientierung, Verantwortung und sie wird sehr unterschiedlich benannt, aber ich benenne sie am liebsten mit Opferrolle verlassen. Das heißt also, dass ich mich auch gar nicht immer als Opfer der Situation sehe, sondern in meiner Handlungsfähigkeit bleibe und damit dann wieder in der Selbstwirksamkeit bleibe.
Genau, das sehe ich auch so. So wie ich da raushöre und vielleicht zusammenfasse, Resilienz ist was, was wir auch aktiv bei uns aufbauen können. aktiv beeinflussen können oder vielleicht sollten.
Absolut, absolut. Also eine Professorin für Unternehmensführung und Resilienzexpertin, nämlich die Jutta Heller, die hat auch mal gesagt, Resilienz ist erlernbar wie ein Muskel, den man trainieren kann. Bei dem Bild des Muskels tun sich sehr viele schwer, weil sie sagen, ja, aber ganz so ist es mit der Resilienz vielleicht doch nicht, wenn ich mich sehr tief damit beschäftige, also wirklich in diese Resilienzforschung sehr tief einsteige. Aber ich finde, jemandem, der sich mit Resilienz bisher noch nicht beschäftigt hat, dem hilft dieses Bild des trainierbaren Muskels, weil das ist etwas, was wir uns gut vorstellen können.
Genau, das ist was Greifbares, was auch quasi nach dem Punkt 1, 2, 3, so eine schöne Anleitung und dann läuft's ohne länger drüber nachzudenken. Und ich finde diese erste, ja, so Aspekt von Resilienz, ich meine hier Akzeptanz, hat schon so eine riesige Wirkung auf alles Weiteres. Weil, wie ist das mit der Akzeptanz? Können wir alles akzeptieren? Ärgern wir uns eher um die Sachen, auf die wir sowieso keinen Einfluss haben? Wenn wir jetzt unsere Weltsituation anschauen, da würden wir wahrscheinlich von Ärger gar nicht runterkommen. Und ich glaube, meiste Menschen sind da wirklich sehr involviert in diese Themen, so emotional involviert, aber so ganz was Aktives damit zu tun oder zu verändern können die gar nicht. Wie ist das mit der Akzeptanz, Melanie?
Ja, Akzeptanz heißt ja letzten Endes nichts anderes, als dass ich die Realität erstmal so anerkenne, wie sie ist, ohne sie zu bewerten. Das heißt, ne, also so einfach ausgedrückt mit dem Satz, es ist, wie es ist und ich kann es jetzt gerade nicht verändern, oder es ist, wie es ist und jetzt im nächsten Schritt gucke ich mir mal an, was ich daran verändern kann. Und beide Sätze helfen mir, mich zu positionieren in diesem Chaos, in dem wir uns ja aktuell alle befinden, dieser Welt, wo wir alle große Unsicherheit spüren, der eine mehr, der andere weniger. Und an manchen Tagen ist es für uns relevanter und an manchen Tagen können wir es besser akzeptieren, wie es ist. Und aus dieser Akzeptanz entsteht ja dann eine Klarheit darüber, wo ich anknüpfe oder wo ich vielleicht auch die Möglichkeit habe, aktiv zu werden und etwas zu verändern. Und manchmal ist das Anknüpfen ja auch eben zu sagen, ich kann hier jetzt gerade nichts ändern und ich habe jetzt die, sagen wir mal, Geduld und Gelassenheit, mit dieser Situation eben so umzugehen, wie sie jetzt gerade ist. Und daraus entsteht natürlich dann für uns die Möglichkeit, die Situation nochmal neu zu bewerten und zu überlegen, okay, wenn ich es jetzt gerade hier nicht ändern kann, dann beschäftige ich mich doch mit den Dingen, die ich ändern kann. Dann gehe ich also zurück in, ich sag mal, meinen kleinen Anteil dieser Welt, wo ich Einfluss nehmen kann und nehme da Einfluss und mache vielleicht da diese Welt, diesen kleinen Anteil der Welt ein bisschen besser.
Und dann kommen wir zu Selbstverantwortung, wo viele Menschen so Angst haben, weil da auf einmal sehen die, dass die in eigene Hände eigene Schicksale oder eigenes Leben haben. Und wenn die verantwortlich sind dafür, da können die nicht andere Menschen bemeckern oder jammern. Und ich glaube, da ist ein großer so Stichpunkt, wo es leichter einfach macht, sich über Sachen zu ärgern, die ich nicht ändern kann. Dass die Leute sich um die Sachen ärgern, die sie nicht mehr beeinflussen können. Und dann entsteht eine riesige Diskussion, anstatt sich einfach umzugucken in dem Radius, wo ich wirklich diese Selbstwirksamkeit bringe und ich Verantwortung übernehme. Das ist natürlich Verantwortung und das mögen die Menschen nicht, habe ich das Gefühl.
Ja, das, was im Moment ja sehr oft passiert, ist ja, eine unendliche Empörung. Ne? Also je empörter, je besser. Das ist so ein Eindruck, den ich habe. Da schreibt jemand etwas ins Internet und empört sich über irgendeine Situation. Also nehmen wir mal den Klassiker, über den sich im Moment gefühlt alle ständig empören, die Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit der Deutschen Bahn. Und ich schreibe etwas ins Internet, was mir heute passiert ist mit der Deutschen Bahn. Und plötzlich empören sich unter diesem Beitrag ganz, ganz viele Menschen mit mir. Und es entsteht für den Moment der Irrglaube, dass wir ja jetzt hier alle richtig unterwegs sind, dass wir gerade genau das Richtige tun, weil wir uns so unglaublich darüber aufregen und echauffieren. Und das Problematische daran ist, wir tun überhaupt nichts Gutes für uns und auch nichts Gutes für die Menschheit, weil das, was wir tun, ist, wir stressen unser Nervensystem mit dieser endlosen Empörung, die wir selbst in uns tragen, wo wir noch ständig auch empörende Beiträge und Kommentare von anderen dann lesen und hießen so unseren Cortisolspiegel im Blut so in die Höhe, dass es anfängt, wirklich ungesund für uns zu sein, weil es stressauslösend ist. Und wenn wir Verantwortung übernehmen, Selbstverantwortung übernehmen, dann wäre es zum Beispiel zu sagen, oh ja, schau mal, da hat jemand was erlebt mit der Deutschen Bahn. Das wird diese Person ganz schön geärgert haben. Ich kann da auch sehr großes Verständnis für empfinden. Jetzt habe ich es zur Kenntnis genommen und lege mein Handy oder was ich auch immer gerade habe, wieder beiseite. Das wäre die Selbstverantwortung. Vielleicht schreibe ich noch drunter, oh Mensch, das tut mir aber leid, dass du das erlebt hast. Das war bestimmt anstrengend für dich.
Genau, also einfach die Situation annehmen, ohne so richtig emotional einzusteigen. Genau, und gleichzeitig haben wir auch bei positiver Psychologie gelernt, dass dieser Mitgefühl auch manchmal hilfreich ist. Wenn ich sehe, dass den anderen Menschen genauso geht wie mir, dann fühle ich mich nicht so alleine. Und das ist wieder so eine Wirkung, was ja auch gut tun kann. Ne? Aber so wie du sagst, nicht emotional da einzusteigen, nur das einfach als Fakt annehmen. Und zu Deutsche Bahn kann ich auch was sagen. Ich war jetzt die letztes Jahr sehr viel mit Bahn unterwegs. Und ich glaube, das war einmal, wo ein Zug verspätet gekommen ist. Ansonsten hat immer alles super funktioniert. Also das ist auch sehr subjektiv, was die Menschen so erleben. Ne?
Ja, und oftmals ist es natürlich auch die Frage, steckt da nicht auch so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung drin, dass wenn ich mich vorher schon empöre und sage, oh, wer weiß, was mir wieder alles passieren wird, dass dann mein Fokus ja auch wo ganz anders ist. Dann ist mein Fokus nämlich die ganze Zeit ja auf dem, was hier gerade schiefläuft und was nicht funktioniert. Und wenn ich es schaffe, vielleicht auch da einfach mal den Fokus umzulenken und zu sagen, ich gucke heute mal auf das, was besonders gut läuft und auf das, was positiv ist an dieser Fahrt mit der Bahn oder was auch immer ich erlebe. Wir wollen uns jetzt nicht an der Bahn festbeißen. Dann hilft das mir natürlich auch wieder, weil ich eben dann mich fokussiere auf das, was gut ist. Was läuft denn schon richtig gut?
Ja, sehr gut.
Und das war jetzt ganz versteckt ein kleiner Tool-Tipp.
Genau. Ne, danke dafür. Das ist sehr wichtig, dass du das angesprochen hast. Wenn wir jetzt nochmal die Resilienz anschauen, liebe Melanie, was ist noch wichtig zu wissen zu dem Thema Resilienz? Wenn da jemand ist, der überhaupt keine Ahnung hat, was würdest du den Menschen sagen?
Also das spielt ja so ein bisschen an auf diese Menschen, die auch sagen, ich bin nicht resilient. Und da würde ich jemandem sagen, dass ich ihm das nicht glaube, sondern dass er sicherlich ja schon kleine resiliente Faktoren in sich trägt und resiliente Dinge auch tut. Und dass es da auch wichtig ist, sein Bewusstsein darauf zu lenken. Also Resilienz eben nicht als eine Begabung im Prinzip zu sehen, sondern eher als ein Weg zu einer Haltung. Und eben bewusst ja, zu Bewusstsein auch mit der eigenen Resilienz erstmal zu finden. Das ist auch ein längerer Weg. Also ich habe diesen Weg auch ja gemacht und es braucht ein bisschen Zeit, um ein wirkliches Bewusstsein über die eigene Resilienz zu haben und sie dann sich auch zunutze machen zu können in den Momenten, in denen ich sie brauche. Also das ist jetzt auch nicht etwas, was dann im richtigen Moment irgendwie neben mir auftaucht plötzlich, sondern das ist eine Fähigkeit, die ich auch im Nicht-Krisenmodus schon trainiert haben muss, geprägt haben muss, damit ich dann in der Krise darauf zurückgreifen kann.
Okay, also die Leute, die sagen, wir sind nicht resilient oder ich bin nicht resilient, die sollen aktiv dieses Thema wahrnehmen und sich damit beschäftigen und dann vielleicht entdecken die in eigene Biografie, dass da tatsächlich Situationen waren, wo diese wohl mit viel Resilienz zu tun hatten. Also so was wie ein Rückblick, ne, auf Timeline, auf das Leben und dann sich die Situationen nochmal bewusst zu machen und überlegen, ja, da war ich doch resilient, ne?
Ja, und es braucht gar nicht den langen Blick zurück auf die Timeline des Lebens, sondern manchmal reicht schon mal auf das letzte Mal zu gucken, als es in meinem Leben irgendwie schwierig lief oder als alleine ich schon nur das Gefühl hatte, dass es in meinem Leben schwierig lief. Was habe ich da gemacht, dass es mir besser ging? Was habe ich da gemacht, dass ich nur optimistisch wieder in die Zukunft gucken konnte? Und wenn ich mir diese zwei Fragen beantworten kann, dann habe ich auf jeden Fall auch Resilienzfaktoren, die ich aktivieren kann in solchen Momenten.
Können wir die Fragen in Shownotes auch aufschreiben?
Das können wir bestimmt machen.
Das wäre super, weil das ist auch sehr wichtig. Und ich habe auch noch einen Gedanke dazu. Ich habe immer gedacht, dass Resilienz das ist. Also wenn wir resilient sind, dann kommen wir aus irgendwelchen Situationen stärker, als wir vorher waren. Aber es ist nicht so ganz genau, ne? Also das andere ist dieses posttraumatische Wachstum und Resilienz. Das sind doch wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Obwohl ein bisschen Ähnlichkeit ist schon drin. Also ähnliche so Steine. Aber dieser Spruch von Pippi Langstrumpf, der Sturm wird stärker, macht nichts, ich werde auch immer stärker, hat mit Resilienz so gesehen nicht so viel zu tun.
Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also, ne, du hast es jetzt gerade schon gesagt, es gibt diese zwei verschiedenen Aspekte, einmal die Resilienz und einmal das posttraumatische Wachstum, die auf jeden Fall aufeinander auszahlen. Also je resilienter ich in einer Krise bin und sein kann, desto größer wird mein posttraumatisches Wachstum wahrscheinlich sein. Aber es kann auch passieren, dass ich, trotz dass ich unglaublich resilient bin, an einer Krise, an einem Ereignis oder an einer Aneinanderreihung von Ereignissen auch mal zerbreche. Weil sonst würden ja all diese resilienten Menschen überhaupt nie wieder zum Beispiel einen Burnout erleiden. Und das stimmt halt blöderweise nicht. Ich bin selbst quasi das lebende Beispiel dafür, weil ich hatte mein Burnout, als ich schon sehr viel über Resilienz wusste. Weil das eine eben das andere nicht ausschließt, weil wenn die Masse von Belastungen und die Masse von Krisen größer wird als das, was wir ihnen entgegensetzen können, dann ist eben irgendwann der Bruch quasi vorprogrammiert. Und dann ist vielleicht Resilienz etwas, was uns hilft, dann aus dieser Situation vielleicht schneller wieder rauszukommen, weil wir andere Mechanismen haben und weil wir einen anderen Fokus haben, vielleicht als Menschen, die sich mit ihrer eigenen Resilienz noch nicht beschäftigt haben.
Also, dass dieses Bewusstsein schon da ist, was wir machen können. Aber es bedeutet nicht, dass wenn wir resilient sind, dass wir immer konstant resilient sind und wie dieser Bambus am Anfang, ne? Wie wir sind zerbrechlich und es ist auch in Ordnung. Nur die Sache ist die, die Tools rauszuholen, wenn soweit ist und sich daran erinnern, in Bewusstsein wieder zu holen und dann wirklich aktiv nutzen. Und da sind wir wieder bei Selbstwirksamkeit. Also ich denke, diese Selbstwirksamkeit und Verantwortung hat für unsere Folge so sehr, sehr großen Rang bekommen.
Absolut. Und wenn wir das Beispiel mit dem Bambus nochmal wieder nehmen, dann ist es vielleicht so, wie unser Bambus, der beim letzten großen Sturm hier im Norden, da hat er sich nicht vollständig am Ende wieder aufgerichtet, sondern da sind einzelne von diesen Bambusstäben, Bambushölzern halt eben doch gebrochen im Sturm, weil sie dem halt eben nicht mehr standhalten konnten. Das ist aber nicht dann so gewesen, dass die ganze Pflanze kaputt gegangen ist, sondern es sind halt eben Teile davon gewesen. Und so können wir das vielleicht mit diesem Bambusbild nochmal ergänzen. Wie ist das denn? Resiliente Menschen werden auch weiterhin Krisen erleben, aber haben Mechanismen und Methoden, um vielleicht diese Krise schneller dann für sich zu überstehen.
Und wie ist das mit Teams und Organisationen? Lässt sich da Resilienz auch stärken, wenn wir jetzt mit Unternehmen zusammenarbeiten und Thema Resilienz ist so wichtig in diesem beruflichen Kontext, Business-Kontext?
Genau, also ich arbeite tatsächlich häufig mit Unternehmen in diesem Zusammenhang, wo es um Resilienz geht und wenn es auch um organisationale Resilienz geht. Was bedeutet, dass ich im Unternehmen Räume schaffe, in denen die Selbstwirksamkeit jedes Einzelnen gestärkt wird, um Fehler und Belastungen thematisieren zu können, ohne dass ich dabei Schuld oder Schüle empfinde und empfinden muss. Und indem durch diese Gestaltungsspielräume, die da entstehen, auch organisationales Wachstum möglich ist und durch den Austausch und die soziale Unterstützung dann auch etwas entsteht wie ein kollektives Rückgrat, mit dem dann im Unternehmen im Krisenfall auch wieder schneller diese Krise überwunden kann.
Ja, sehr, sehr interessant. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das wahnsinnig begrüßt wird und dass die Menschen dann auch so Vorher-Nachher-Effekt haben, wenn die das mit dir erlebt haben, oder?
Ja, tatsächlich habe ich jetzt gerade vor kurzem ein Seminar gegeben zu Resilienz in einem Unternehmen, mit dem ich schon häufiger zusammengearbeitet habe. Und da waren Menschen in diesem Seminar, die gesagt haben, ich habe mich zu dem Seminar wieder angemeldet, weil ich nach dem letzten Mal so viele positive Erfahrungen für mich gemacht habe und das jetzt nochmal wieder in mein Bewusstsein holen wollte, damit ich wieder mehr mich auch mit diesem Thema Resilienz beschäftige und da nicht nur für mich profitiere, sondern eben auch unser ganzes Team dadurch profitiert. Also auch das ist vielleicht so eine Botschaft, dass auch wenn, ich sag mal, nur Einzelne in dem Team resilienter werden, das ganze Team am Ende resilienter wird.
Ja, vorausgesetzt, die nehmen das auch an, ne? Da sind wir bei diesem Thema, aber da muss jeder Team für sich sehen, wie sich das so entwickeln kann, je nach dem Team, ne? Also, aber sehr, sehr spannend. Und wenn wir jetzt uns schon so langsam zu Ende der Folge bewegen, wenn wir jetzt so drei Tools geben könnten, wir haben jetzt, also da waren schon ein paar Perlen dabei in unserem Gespräch. Und wenn wir jetzt noch so zusammenfassen, so drei größte Tools geben könnten, was die Zuhörer, Zuhörerinnen mitnehmen können, um mit Resilienz und mit sich selbst da zu verbinden, was könnten wir empfehlen?
Also was ich auf jeden Fall empfehlen könnte, ist, sich mal die Frage zu stellen, was mir nach einem schwierigen Tag denn hilft. Also jetzt so ganz spontan, nicht erst nach dem schwierigen Tag selbst, sondern jetzt in einer normalen Situation und dann mal zu gucken, was war das denn? War es vielleicht ein Spaziergang? War es vielleicht Musik? War es vielleicht ein gutes Gespräch? Oder war es auch einfach mal 10 Minuten für mich ganz in Stille da zu sitzen? Und weil diese kleinen Momente sind Inseln der Resilienz, die ich natürlich, wenn ich sie mir immer wieder bewusst mache, mir im entscheidenden Moment ja dann wieder als hilfreiche Unterstützer zur Seite holen kann und an einem schwierigen Tag sehr schnell weiß, was brauche ich denn jetzt? Also das ist etwas, was insbesondere mir ganz höchst persönlich hilft. Und eine andere Übung oder ein anderes Tool ist die Übung des positiven Lästerns im Team. Die kennen wir beide auch aus der positiven Psychologie. Und da geht es eben darum, sich mal mit einem Kollegen zusammen hinzusetzen oder hinzustellen und da mal eine Minute lang nur etwas Gutes über diese Person zu sagen. Und die andere Person, die sich das anhört, die hört sich das halt wirklich einfach nur an. Die kommentiert das nicht, sondern hört einfach nur zu. Und ich kann über das sprechen, was ich an dieser Person vielleicht optisch interessant und gut finde. Ich kann über das sprechen, was ich vielleicht an dieser Person auch bewundere. Ich kann auch über die Dinge sprechen, die ich vielleicht als Stärken bei dieser Person wahrnehme oder was diese Person sehr gut kann oder was mich mit dieser Person vielleicht verbindet, wenn wir eine engere Beziehung zueinander haben. Und was wir davon haben, ist, dass für die Person, die sich das anhört, ist es eine Ressourcendusche. Und für mich ist es eine Perspektivänderung, dass ich die Person ja jetzt auch deutlich positiver wahrnehme und dass ich vor allem das, was wir Menschen ja intuitiv sehr gerne tun, nämlich das Lästern, auch mal umswitche und drehe in etwas Positives und nicht unter der Hand die schlechten Dinge sage, die ich ja letzten Endes dann übrigens auch immer zu mir selbst sage, sondern ich sage ganz offen die guten Dinge, die mir an jemandem auffallen und die Rückmeldungen aus den Teams, mit denen ich diese Übung zusammen schon gemacht habe, sind durchweg, dass sie sehr positive Effekte in ihrem Team auch wahrnehmen, weil sie danach auch ganz anders miteinander umgehen.
Da kommt bestimmt so Dankbarkeit und Verbindung, ne, so Zusammengehörigkeit und ja, ganz, ganz stark. Also da werden die Beziehungen gestärkt.
Ja, und damit noch wieder das resiliente Rückgrat des Teams, ne?
Genau.
Ja.
Weil wir jetzt so ganz spontan über Dankbarkeit gesprochen haben, da fällt mir jetzt auch noch so eine Übung, was unseren Optimismus stärken kann und Zuversicht da in die Zukunft zu schauen, das ist tatsächlich die altmodische, keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht Menschen glauben wirklich nicht so richtig dran, dass das funktioniert, aber es funktioniert wirklich, wenn wir uns am Ende des Tages hinsetzen und uns 3 Sachen aufschreiben, wofür wir gerade dankbar sind. Und das hat wahnsinnige Energie und Kraft in sich. Also viel, viel mehr, als wir denken. Deswegen so einfach und so wirkungsvoll.
Ich gehöre auch zu den Menschen, die früher dachten, dass das ein Quatsch ist, sagen wir es mal so. Und war dann in einer Situation in meinem Leben, in dem es sehr viel schwierige Anteile gab und habe dann eines Abends damit angefangen, weil ich eben dachte, naja, kann ja jetzt nicht schaden in dieser Situation. Es macht es nicht schlimmer, vielleicht macht es die Sache besser. Und habe das eben einige Zeit lang abends bewusst gemacht und habe irgendwann aber gar nicht mehr darüber nachgedacht, warum ich es mache und habe plötzlich festgestellt, dass mein Blick auf die Gesamtsituation ein anderer wird, weil mein Fokus auch da wieder Perspektivwechsel auf den Dingen lag, für die ich dankbar sein kann und nicht mehr auf den Dingen lag, die jetzt gerade schwierig waren. Davon ist es nicht weniger schwierig gewesen, diese Gesamtsituation, aber meine innere Haltung und mein inneres Erleben war dadurch ein anderes und seitdem finde ich diese Übung fantastisch.
Ach, das ist sehr schön zu hören. Vielen Dank für Teilen, liebe Melanie. Danke für deine Expertise heute. Es hat total viel Freude bereitet, mit dir über Resilienz zu quatschen. Und wenn da Fragen noch offen sind, kommt ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, an die Melanie und schreibt eure Fragen. Die wird euch helfen. Genau. Und wir machen
No pressure, ne?
Ich muss ja keinen Druck aufbauen.
Ich bin zwar Resilienztrainerin und Resilienzcoach. Ich habe zum Glück trotzdem nicht auf alle Fragen eine Antwort. Und trotzdem zugleich das Angebot von unserer Seite, schreibt uns über unsere E-Mail-Adresse, die ja in den Shownotes immer auch zu finden ist. Und dann schauen wir, was wir tun können für euch, um euch da zu unterstützen, wenn ihr auf der Suche seid nach Resilienz, eurer eigenen Resilienz. Und wir werden in den Shownotes auch noch ein paar Bücher verlinken, die ich tatsächlich auch alle schon gelesen habe zu dem Thema und die ich alle durchweg empfehlen kann. Und ich glaube, ein schöner Abschluss ist ein Zitat von Christina Berndt, die mal gesagt hat, Resilienz kann auch heißen, Hilfe anzunehmen. Das war's schon wieder für diese Folge vom MMPP-Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere uns und lass gerne eine Bewertung da.
Oder teile deine Gedanken und Anregungen mit uns auf LinkedIn.
Ganz genau.
Bis zur nächsten Folge.
Bleib neugierig.
Tschüss.